Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Anfang der Woche haben sich FPÖ und ÖVP darauf geeinigt, wie sie das Budgetloch stopfen wollen. Dazu schicken die beiden eine gemeinsame Absichtserklärung nach Brüssel, in der dargelegt werden soll, wie das in den kommenden 7 Jahren gelingen soll. Wo eingespart werden soll und wie die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP laufen, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich heute erstmals Nina Brnada, die seit Beginn des Jahres unser Innenpolitik-Ressort verstärkt. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Und ich begrüße Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo Julian, hallo Nina und ich darf unseren Hörerinnen und Hörern ausrichten, dass wir uns sehr freuen, dass die Nina jetzt seit Jahresbeginn bei uns an Bord ist.
Recht viel Zeit anzukommen hattest du ja nicht, Nina. Innenpolitisch überschlagen sich die Ereignisse seit dem Jahreswechsel. Nachdem die Verhandlungen über eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS geplatzt sind, haben FPÖ und ÖVP über das Wochenende erstmals intensiv verhandelt und sich zu Beginn gleich die Finanzen vorgenommen. Was ist denn da der aktuelle Stand, Gernot?
Es scheint so zu sein, dass ÖVP und FPÖ einem altbekannten Prinzip folgen, nämlich dem Prinzip Speed Kills bzw. Speed Wins. Also sie wollen Fakten schaffen, sie wollen möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen, damit vielleicht sich ja nur kein Widerstand regt innerhalb der Parteien oder auch außerhalb der Parteien. Das wichtigste Thema, schon wie bei den Dreierverhandlungen, ist natürlich das Budget. Wir wissen, Österreich hat überbordende Schulden und uns droht ein sogenanntes Defizitverfahren durch die EU. Heute Montag haben sich eben FPÖ-Obmann Herbert Kickl und der neue ÖVP-Obmann Christian Stocker erstmals gemeinsam der Presse gestellt und haben so das Grundkonzept ihrer Budgetpläne und wie sie das Budget sanieren wollen präsentiert. Kann man gleich sagen, viel war es nicht. Warum? Denn die Maßnahmen werden jetzt erst einmal mit dem Finanzminister Gunter Meier erörtert und der schickt dann einen Brief nach Brüssel und irgendwann ab Donnerstag, Freitag dieser Woche werden wir dann die konkreten Maßnahmen erfahren. Fakt ist, Herbert Kickl war sehr stolz, wie er das angekündigt hat, dass er das Budget ohne neue Steuern sanieren will, gemeinsam mit der ÖVP. Das ist ja das, was die Volkspartei auch immer gefordert hat im Wahlkampf und auch danach und woran ja eigentlich dann auch die Dreierkoalition gescheitert ist. Insgesamt macht das Volumen 6,3 Milliarden Euro aus und Kickl hat angekündigt, dass man kleinere Maßnahmen gegen Steuerflucht setzen will, steuerliche Schlupflöcher stopfen will, aber, das ist ganz wichtig und auch Christian Stocker hat das bestätigt, es wird keine Erhöhung von Massensteuern geben. Warum ist das wichtig? Es ist so ein bisschen da herumgeflattert in den letzten Tagen, dass vielleicht die Mehrwertsteuer erhöht wird auf 22%. Das soll ein Plan gewesen sein der Volkspartei, aber der ist jedenfalls vom Tisch. Es gibt keine höhere Mehrwertsteuer und auch keine höhere Mineralsteuer. Jetzt ist die Frage, wie will denn die Koalition, so sie zustande kommt, das Budget sanieren? 3,2 Milliarden von diesen 6,3 Milliarden sollen hereingebracht werden durch den Abbau von Förderungen. Was sich genau dahinter versteckt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Österreich ein Weltmeisterland ist, was Förderungen betrifft. Nirgendwo anders in Europa wird so viel gefördert wie in Österreich. Wahrscheinlich verstecken sich in diesen 3,2 Milliarden Einsparungen bei Steuern, bei Förderungen auch all diese Klimamaßnahmen, die es gibt. Also wahrscheinlich wird der Klimabonus gestrichen oder er wird zumindest zurückgefahren. Interessant ist auch der Punkt, 1 Milliarde soll in den Ministerien, ein Solidaritätsbeitrag der Ministerien soll da eingespart werden. Was das ist, sind vielleicht irgendwelche Bürokratiemaßnahmen, die gesetzt werden zur Entbürokratisierung. Aber das wird recht schon spannend werden, weil ich frage mich zum Beispiel, das Landesministerium für Landesverteidigung, das gibt ja gerade mehr Geld aus, er soll mehr Geld bekommen, also wie dann gleichzeitig eingespart wird, auf das freue ich mich schon, auf diese Erklärungen. Bei Steuern soll es um etwa 1 Milliarde Anpassungen geben, 1 Milliarde andere Maßnahmen, also man sieht schon, wie vage das ist. Und dann gibt es einen Punkt, immerhin 200 Millionen Euro Ausgabeneffizienz. Also da soll offenbar die Bürokratie weiter gestrafft werden. Es erinnert natürlich ein bisschen sogar, wenn ich so polemisch sein darf, an die USA und Trump, wo sich dann designierte US-Präsident sogar mit Elon Musk einen sehr prominenten Bürokratieabbauer und Ausgabeneffizienzförderer leistet.
Nina, die Devise Speed Wins, also möglichst schnell einen Koalitionsvertrag auszuhandeln, kann das funktionieren?
Naja, also wir haben jetzt erleben dieser Tage eine einigermaßen spezielle Situation, was die ÖVP angeht. Die ÖVP zeigt sich in gewissen Teilen einigermaßen entsetzt darüber, was jetzt passiert. Wir hatten Recherchen beim Profil darüber, wie es auf der Basis ausschaut. Da gibt es sehr viele Personen, Akteure, Politiker und Funktionäre, die nicht so glücklich sind mit dieser Situation. Also die stellvertretende Bezirksvorsteherin der inneren Stadt fühlt sich verarscht vom Verhandlungsteam. Also das zeigt schon, dass das alles nicht so geschlossen ist und man auf einer anderen Ebene den Sack jetzt schnell zumachen will, um da jetzt ja nicht zu viele Zweifel aufkommen zu lassen.
Janine hat völlig recht. Also ich habe auch in den vergangenen Tagen mit ÖVP-Funktionären, mit ÖVP Funktionsträgern, Mandatinhabern gesprochen und es ist nicht so, dass die jetzt einfach mit fliegenden Fahnen rübergehen zur FPÖ. Ich meine, wir erinnern uns alle, sie eines der Hauptthemen im Wahlkampf war natürlich die Ablehnung der FPÖ und das ging ja vom damaligen Bundesparteiobmann Nehammer und dem damaligen Generalsekretär Christian Stocker abwärts durch die ganze Partei. Das haben wir alle verinnerlicht sozusagen. Und viele von ihnen wollen ja de facto wirklich nicht mit der FPÖ zusammenarbeiten. Das heißt, da haben sich in der vergangenen Woche schon einige ÖVP-Funktionärinnen und Funktionäre selbst befragt und ihr eigenes Gewissen überprüft, ob denn das jetzt alles geht. Weil immerhin ist es eine christlich-soziale Partei und wir kennen alle das Gebot, du sollst nicht lügen. Haben sie uns alle angelogen? Die Volkspartei, haben sich selbst vielleicht sogar angelogen. Und ich bin da immer wieder auf so einen selben Mechanismus gestoßen, dass sie nämlich sagen, naja, es stimmt schon, wir waren immer dagegen, aber das Wohl der Republik ist jetzt wichtiger. Und wir hätten ja nur zwei Möglichkeiten gehabt, jetzt mit der FPÖ zusammenzugehen oder in Neuwahlen. Und Neuwahlen bedeuten Stillstand, bedeuten wieder monatelange vielleicht Verhandlungen und der Republik, das kann sich die Republik einfach nicht leisten. Und darum haben wir uns quasi geopfert und wir nehmen unsere Verantwortung wahr und koalieren oder versuchen Verhandlungen mit der FPÖ. Aber natürlich ist es so, dass die ÖVP, wie wir es auch im Heft formulieren, natürlich ein Stück weit ihre Ehre verloren hat. Und der Generalsekretär und neue ÖVP-Obmann gibt selber zu, dass er natürlich einen Reputationsschaden erlitten hat.
Ich meine, eine Variante war ja sozusagen für eine Neuwahloption Sebastian Kurz wieder sozusagen zu reaktivieren. Da gab es dann Umfragen, die gezeigt haben, er würde wahrscheinlich doch nicht so gut bestehen gegen Kickl. Und ja, also es ist schon eine gewisse Orientierungslosigkeit innerhalb der ÖVP, also nach in der Vergangenheit hin, aber auch sozusagen, was die Zukunft angeht.
Christian Stocker war auch sicher nicht die erste Wahl. Was für ihn spricht, ist, dass er nichts mehr zu verlieren hat. Er ist 65 Jahre alt, er ist wirtschaftlich unabhängig als Anwalt und darum war es eigentlich leicht, ihn auch zu überzeugen. Jemand wie zum Beispiel August Wöginger, der Klubobmann, war auch im Gespräch. Da wurde auch gefragt, ob er Bundesparteiobmann und dann Vizekanzler werden will, hat abgewunken. Und ähnlich der neue, so aufstrebende Jungpolitiker der Volkspartei, nämlich der neue Generalsekretär der Wirtschaftskammer, Hartmannsdorfer, auch er wollte zu diesem Zeitpunkt nicht Parteiobmann der ÖVP werden. Du hast auch nicht viel zu gewinnen in dieser Situation. Darum ist es gar nicht ausgeschlossen, dass Christian Stocker doch einige Jahre vielleicht jetzt Bundesparteiobmann bleibt.
Wie wahrscheinlich ist es denn eurer Meinung nach, dass sich Blau-Schwarz auf ein Koalitionspapier einigen kann?
Es deutet vieles darauf hin, dass sich das ausgehen wird, auch relativ bald. Was wir allerdings auch sehen, ist eine ziemlich deutliche Reaktion der Straße, der Zivilgesellschaft, wenn man so will. Also vergangenen Donnerstag gab es eine große Demonstration in der Wiener Innenstadt, Ballhausplatz, an einem Donnerstag. Donnerstagsdemonstrationen sind in gewisser Weise eine Chiffre für den Widerstand gegen die Freiheitliche seit 25 Jahren und mittlerweile schon quasi in dritter Auflage. Also wenn man das Jahr 2000 hernimmt, wo es sozusagen die erste schwarz-blaue Koalition gab, dann noch einmal Ibiza, wo das dann wieder revitalisiert wurde. Und jetzt an einem Punkt stehen, wo diese Demonstrationen wieder aufleben könnten. Ich habe für die aktuelle Ausgabe mir angesehen und getroffen Veteranen der damaligen Donnerstagsdemonstrationen und Leute, die jetzt in kleinen Vereinen bei Kaffee und Tee Pläne aushecken, was sie jetzt sozusagen in Zukunft machen könnten, wie sie das auch regelmäßig stattfinden lassen könnten. Und beispielsweise kommenden Donnerstag ist wieder eine Demonstration angekündigt bzw. angemeldet, im kleineren Rahmen als jetzt vergangenen Donnerstag. Aber doch, also man will da schon markieren, dass man dagegen ist.
Ja, Julian, Nina, das ist natürlich jetzt mal furchtbar, aber ich darf darauf hinweisen, dass ich der Älteste in dieser Runde bin und ich war schon Journalist im Jahr 2000 im Februar, wie diese Demonstrationen, von denen Nina gesprochen hat, begonnen haben gegen die damalige schwarz-blaue Regierung, gegen Wolfgang Schüssel und gegen Jörg Haider. Da war schon immer sehr viel los, muss man sagen. Die waren aber auch größtenteils friedlich. Es war natürlich laut. Es kam nur vereinzelt so. Es gibt immer leider ein paar Verrückte, die da zu Steinen greifen oder gewalttätig werden. Und das war natürlich auch sehr interessant für die ausländischen Medien. Wobei man sagen muss, dass das teilweise absurd war, was einige Vertreter von, vor allem von US-Medien damals von uns wissen wollten, weil wir waren natürlich die Ansprechpartner Nummer eins für die Kolleginnen und Kollegen damals. Und zum Beispiel hat mich ein amerikanischer Kollege gefragt, wo jetzt dann am Abend die jungen Männer in Uniformen aufmarschieren und in Stiefeln. Und ich wusste nicht, was er meint. Ich habe gesagt, naja, da gibt es sicher doch Demonstrationen, Gegendemonstrationen von FPÖ-Männern in Uniformen und mit Springerstiefeln, die da jetzt aufmarschieren. Ich habe gesagt, nein, so weit ist es noch nicht bei uns. Und ein anderer wollte wissen, ob es in Kärnten bereits Lager gibt für mögliche politische Gefangene. Aber das Gros natürlich, der Berichterstatter war gut informiert und konnte das sehr genau einschätzen, was dieser Tabubruch damals bedeutete. Und die Frage ist, ob es wieder so als Tabubruch wahrgenommen wird, weil natürlich jetzt ein Herbert Kickl könnte schon der am weitesten rechts außen stehende Regierungschef in Europa werden.
Damit leitest du eh schon zu unserem aktuellen Cover hin. Dort steht die Dritte Republik. Was ist denn damit gemeint, Gernot?
Ja, die Dritte Republik, das wurde so in den letzten 30 Jahren zu einer Chiffre natürlich. Aber es steckt da mehr dahinter. Das ist jetzt nicht nur ein Branding. Woher kommt der Begriff? Schon im Jahr 1994 hat das Freiheitliche Bildungswerk, das ist die Parteiakademie der FPÖ, eine Denkschrift veröffentlicht mit dem Titel »Weil das Land sich ändern muss«, auf dem Weg in die Dritte Republik. Verfasser waren der Parteihistoriker Lothar Höbelt und der Rechtsprofessor und spätere dritte Nationalratspräsident Brauneder. Kleines Detail wieder am Rande: In dieser Parteiakademie, wenige Monate später, nachdem dieser Aufsatz veröffentlicht wurde, klopfte da ein junger Mann aus Kärnten an der Tür und wollte mitarbeiten. Sein Name war Herbert Kickl. Dritte Republik, das war auch eine These, die Jörg Haider vertreten hat. Er hat ein Buch geschrieben, Die Freiheit, die ich meine, auf dem Weg in die Dritte Republik. Das war auch Mitte der 90er Jahre. Was ist darunter zu verstehen? Einerseits eine verfassungsrechtlich neue Dritte Republik und auf der anderen Seite eine politische neue Republik. Haider, was Verfassungsrecht betrifft, Haider schwebte davor zum Beispiel eine Bundesregierung mit nur noch 7 Ministern, an ihrer Spitze kein Bundeskanzler, sondern eine Stärkung des Bundespräsidenten und dass zum Beispiel auch Landeshauptleute direkt gewählt werden können. Politisch meinte er darunter, dass es eine Kulturrevolution geben müsste in Österreich, also dass kein Stein auf dem anderen bleiben kann, dass man das Land umbauen muss, und wörtlich sprach er damals davon, man müsse die herrschende politische Klasse und die intellektuelle Kaste stürzen. Ich habe vorher erzählt, im Jahr 2000 kam dann Jörg Haider indirekt an die Macht. Er blieb in Kärnten, Susanne Ries wurde Vizekanzlerin. Und was nicht stattfand, unter ÖVP-Führung nämlich, war der Umbau in eine Dritte Republik. Also weder verfassungsrechtlich noch politisch-kulturell gab es wirklich große Umbrüche. Das hätte auch die ÖVP verhindert. Und interessant wird jetzt sein, ob es der FPÖ denn gelingt, diese Dritte Republik zu schaffen. Inhaltlich, wenn man die FPÖ ernst nimmt, hat sie das schon vor. Weil werfen wir einen Blick in das aktuelle Wahlprogramm, das die FPÖ vorgelegt hat, dann sind schon so verfassungsrechtliche Dinge drinnen, die auf eine Dritte Republik hinweisen. Zum Beispiel, dass mit einer Volksinitiative, einer Art Volksabstimmung, eine Bundesregierung einfach abgewählt werden kann, gestürzt werden kann. Dann will die ÖVP, die FPÖ sich Europa aufweichen, und vorstellbar ist aus Sicht der FPÖ auch, dass man mit Notgesetzen regiert im Land. Das alles sind schon deutliche Hinweise auf einen verfassungsmäßigen Umbau. Das andere wäre der politische Umbau, der in eine dritte Republik führen könnte. Was kann man darunter verstehen? Österreich wäre eine Konsensdemokratie. Wir könnten jetzt zur Konfliktdemokratie werden. Wenn die SPÖ und die ÖVP weiter erodieren, das waren identitätsstiftende Parteien, Großparteien in der Zweiten Republik, wenn die jetzt auf einmal verschwinden, sind wir sicher auf dem Weg in eine Dritte Republik. Die Sozialpartnerschaft wird sicher geschwächt werden, jetzt unter einer blau-schwarzen Regierung. Und auch diese Sozialpartnerschaft war jahrelang einerseits eine Stütze der Demokratie, andererseits auch für den Wohlstand verantwortlich.
Ich meine, die FPÖ, dann parallel zu dieser Entwicklung, Gernot, die du jetzt beschrieben hast, ist die FPÖ zu einer Partei geworden, die in ganz, ganz weit in ganz unterschiedliche Wählerschichten hineingedrungen ist. Und soweit ich den Wahlkampf beobachtet habe, war die FPÖ auch die einzige Partei, die Österreicherinnen und Österreicher mit Migrationshintergrund quasi speziell adressiert hat und als Wähler auch erkannt hat. Also sagen als Volkspartei in einem ganz neuen Sinne, wie sie sich versteht und da auch keine Berührungspunkte oder Berührungsängste hat im Gegensatz zu den anderen Parteien, den alten, alteingesessenen und mittlerweile schon sehr bröckelnden Parteien.
Ja, Nina hat völlig recht mit ihrer Analyse. Die FPÖ ist eine Partei geworden, die strahlt mittlerweile in alle Bevölkerungsschichten. Erinnern wir uns, früher sagte man, na gut, die FPÖ, das ist die Partei der zornigen Männer. Da wo wählen zornige Männer, wählen zornige Politiker. Aber die Ergebnisse in der Steiermark und auch schon in der Nationalratswahl haben gezeigt, dass die FPÖ nicht nur Männer anspricht, sondern genauso gut Frauen. Vielleicht wieder ein kleiner Sidestep, warum spricht es auf einmal auch die Frauen an? Das war unter anderem auch die Pandemie. Also die FPÖ hat in ihrer Politik gegen die Maßnahmen der damaligen der Bundesregierung ganz konkret auf Frauen gesetzt und die Analysen zeigen, dass Frauen für die FPÖ-Kritik sehr empfänglich waren. Warum? Weil natürlich während wir alle eingesperrt waren und in Lockdowns waren es ja vor allem die Frauen, die darunter gelitten haben. Drum, die Frauen wählen jetzt auch die FPÖ. Es wählen jetzt auch ältere Menschen die FPÖ. Und was, glaube ich, für beide Parteien, SPÖ und ÖVP, wirklich erschreckend sein müsste eigentlich, dass die Beschäftigten, bei den Beschäftigten ist auch die FPÖ die stärkste Partei. Beschäftigte heißt sowohl bei den Selbstständigen als auch bei den Unselbstständigen. Also jeder, der arbeitet, sozusagen der normale, unter Anführungszeichen, Österreicher und die normale Österreicherin, die wählen mehrheitlich die FPÖ und ÖVP und SPÖ sind wirklich auf ihre Kernwähler zurückgeworfen. Bei der ÖVP die Bauern, die Pensionisten, die Beamten und bei der SPÖ die Gemeindebediensteten und teilweise auch die Senioren.
Jetzt haben wir schon sehr viel über die FPÖ und die ÖVP gesprochen. Wie schaut es denn in der SPÖ aus?
Also Gernot hat schon über diese Entwicklung gesprochen, wie sagen die großen Parteien bzw. vor allem auch die SPÖ auf ihre Kernwähler zurückgestutzt wurden. Es gibt sagen große globale Entwicklungen. Die Linke ist permanent sagen überall unter Druck. Hinzu kommt in Österreich, dass die SPÖ lange, lange Zeit sich selbst blockiert hat durch interne Querelen und hart ausgetragene Konflikte ganz öffentlich, Hoppalas, alles Mögliche. Und dieser Konflikt hat sich über den Wahlkampf, über die Wahl bis jetzt sozusagen ins Heute weitergezogen und es sieht jetzt nicht so aus, als würden da jetzt demnächst die Rosen blühen. Andreas Babler ist ein Parteivorsitzender, der von Anfang an nicht von der gesamten Partei unterstützt wurde. Ich weiß eigentlich nicht, was genau sozusagen das Endgame der SPÖ ist in dieser Hinsicht. Eine Alternative ist jetzt auch nicht wirklich sichtbar. Wer könnte denn SPÖ-Vorsitzender sein? Wer bietet sich für diesen Posten an? Die Opposition hat der SPÖ überhaupt nicht gut getan. Also das war jetzt keine Phase der Regeneration, im Gegenteil. Die Frage ist natürlich auch, wie wird sich das alles auf die Wiener Wahlen auswirken, ob die Wiener SPÖ davon profitieren wird, von der Lage in der Bundespolitik, wird man alles sehen.
Es ist an sich ist die Lehrmeinung, ist ja immer, der Wiener Bürgermeister muss sich eigentlich freuen jetzt über Blau-Schwarz, weil dann hat er wenigstens jetzt wirklich einen Gegner für den Gemeinderatswahlkampf dann im Herbst. Da gibt es dann die böse Bundesregierung gegen den sich der Wiener Bürgermeister positionieren kann. Das war zumindest auch unter Michael Häupl, dem Vorgänger von Michael Ludwig, immer so. Der hat auch immer ein Duell um Wien ausgerufen zwischen den Mächten der blauen Finsternis, der FPÖ und der Sozialdemokratie. Es war immer ein bisschen ein Schmäh, muss man sagen, weil am Ende waren die Ergebnisse immer sehr deutlich, doch war immer die SPÖ sehr deutlich voran. Und diesmal wird vielleicht Michael Ludwig, könnte er und wird er auch natürlich ausrufen, den Kampf gegen die Bundesregierung, die Blau-Schwarze, die gegen Wien sich positioniert. Allerdings, glaube ich, wäre dem Wiener Bürgermeister trotzdem ein Dreierbündnis lieber gewesen. Warum? Natürlich will die SPÖ wieder zurück an die Macht. Natürlich ist es auch für das Land Wien besser, wenn SPÖ-Minister wieder mitregieren, wenn wieder SPÖ-Beamte irgendwo ihre Spitzenposten besetzen. Also das nur quasi aus wahltaktischen Gründen eine blau-schwarze Bundesregierung Michael Ludwig hilft, glaube ich eigentlich nicht. Das wäre ihm schon anders lieber.
Aber Gernot, glaubst du, dass man diesen Tanz, dass die Wiener SPÖ diesen Tanz wieder tanzen kann und er irgendwie frisch rüberkommt, so wie für die Jahre davor? Weil es gab ja auch den Appell des Wiener Bürgermeisters, nochmal sozusagen Gespräche aufzunehmen mit der ÖVP. Glaubst du nicht, dass das auch abfärben wird, die gesamte Performance der SPÖ auf Bundesebene, auch auf die Wiener Wahlen?
Wahrscheinlich, so wird es wahrscheinlich sein. Also drum, wie du richtig sagtest, wird es ja auch vorderhand, glaube ich, keinen Wechsel an der SPÖ-Spitze im Bund kriegen, weil Michael Ludwig will jetzt vor allem eine Ruhe haben. Und er braucht jetzt nicht weiter eine Debatte um den Parteivorsitzenden. Also bis Herbst hat jetzt sicher Andreas Babler einmal eine gewisse Schonfrist. Er selber glaubte wahrscheinlich, dass er auch der Spitzenkandidat dann, wann immer die nächste Wahl ist, dort wird. Ich glaube, viele in der SPÖ gibt es nicht, die sich das vorstellen können, dass Andreas Babler ein weiteres Mal Spitzenkandidat wird. Warum? Die Bilanz der SPÖ im Jahr 2024 ist schon erschreckend. Also bei der EU-Wahl das schlechteste Ergebnis, bei der Nationalratswahl das schlechteste Ergebnis. Jetzt, wer auch immer schuld ist, nicht in der Bundesregierung mit gescheiterten Verhandlungen. Also, dass man daraus die Schlussfolgerung zieht, auch der nächste Spitzenkandidat zu sein, ist schon sehr optimistisch, was Andreas Babler betrifft.
Einer, der jedenfalls fest im Sattel sitzt, ist Herbert Kickl. Gernot, was macht denn er für einen Eindruck auf dich momentan?
Na, überraschend war ja die Art und Weise, wie er die Volkspartei vergangene Woche zu Koalitionsverhandlungen eingeladen hat. Er hatte ja da gewissermaßen zwei Möglichkeiten. Er hätte quasi mit dem Großmut des Wahlsiegers auf die ÖVP zukommen können und sagen, vergessen wir, was war, lassen wir das alles hinter uns. Wahlkampf ist Wahlkampf und Verhandlungen sind Verhandlungen. Und liebe ÖVP, ich bitte euch sehr höflich, besucht mich, kommt vorbei und wir verhandeln jetzt eine neue Bundesregierung. Das hätte er machen können. Aber was hat Herbert Kickl gemacht? Er hat quasi, wie das der Standard formuliert hat, mit ausgestreckter Faust die ÖVP aufgefordert, gefälligst mit ihm jetzt eine Regierung zu verhandeln. Aber vorher müsse sie sich noch entschuldigen bei ihm für die Narben, die sie ihm beigebracht hat und auch für dieses Schuldenchaos, das sie den Österreichern angetan hat. Jetzt ist die Frage, wie interpretiert man das? In der ÖVP war eine gewisse Konsternierung. Die einen meinten, was bringt denn das? Also der fährt uns gleich so mit dem Stellwagen ins Gesicht. Was ist denn das für eine? Müssen wir uns das jetzt gefallen lassen während der ganzen Verhandlungen? Dann gab es aber die Abwiegler, die sagen, na, Moment, das waren jetzt in Wahrheit diese scharfen Töne, die richteten sich an die eigenen FPÖ-Wähler, an die eigenen FPÖ-Funktionäre, die ja auch etwas überrascht sein dürften, dass sie auf einmal mit der ÖVP verhandeln nach so einem Wahlkampf. Herbert Kickl, glaube ich, wird jetzt sich etwas sanfter positionieren. Es verfügt über genug soziale Intelligenz, dass er weiß, er kann es auch nicht übersteuern jetzt mit der ÖVP, sondern dass die auch rasch wieder weg sein könnten, wenn er noch mehr solche Auftritte hat. Es ist halt so, hin und wieder rutscht ihm so etwas raus. Im Wahlkampf hat er ja auch versucht, eher den milden Parteichef zu geben, einen leichter zugänglichen Spitzenkandidaten. Und dann steht er in Halle und bezeichnet das Publikum der Salzburger Festspiele auf einmal wieder als Inzuchtpartie. Also man kann da schon erwarten, dass da was bei ihm eruptiv daherkommt. Allerdings glaube ich, jetzt wird er mal in aller Ruhe verhandelt. Und er ist ja, wenn er etwas ist, dann ist er diszipliniert.
Wir werden Sie auf Profil.at jedenfalls weiterhin am Laufenden halten und die aktuellen Entwicklungen dieser Koalitionsverhandlungen ganz genau beobachten. Dort finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, außerdem auch hintergründige Geschichten zum Verhandlungsteam der FPÖ, etwa über Kickels engsten Vertrauten Reinhard Teufel oder das FPÖ-Wirtschaftsmastermind Arnold Schiefer. Für heute verabschieden wir uns aber. Danke Nina, danke Gernot für euer Kommen.
Danke.
Dankeschön.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.